Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße euch zu dieser Podcast-Folge. Und genauso wie ich die Hörer begrüße, begrüße ich natürlich auch meinen heutigen Gast, und zwar die Caroline. Guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und zwar haben wir uns für diesen Podcast verabredet auf der Quo Vadis in Berlin, dieser Entwicklerkonferenz, wo wir ja auch schon mit Micha so ein bisschen geplaudert haben, wie es da war, beziehungsweise ich habe geplaudert, weil Micha war ja gar nicht da, aber ich habe so ein bisschen erzählt, was es mit dieser Entwicklerkonferenz Quo Vadis auf sich hat. Und ganz wichtiger Programmteil bei Quo Vadis oder allgemein bei Entwicklerkonferenzen ist immer das Networking, wie das so schön heißt. Da steht man dann mit einem kühlen Getränk dann noch zusammen und trifft sich mit Leuten, unterhält sich und tauscht Visitenkarten aus. Und bei dir, da müsste man eigentlich fast die Geschichte erzählen, war das ein sehr witziges Kennenlernen.
Können sehr gerne die Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, für wen von uns das peinlicher ist, aber.
Für mich war das nicht peinlich. Ich weiß nicht, ob es für dich peinlich war, aber ich fand es sehr witzig.
Nee, eigentlich eher charmant, ja.
Und zwar stand ich da, also wie es halt so immer ist, es gab da bayerisches Bier, weil die Bayern haben da natürlich auch ihre Bierkästen hingestellt. Und dann stand ich da mit dem Robin, den kennen natürlich unsere Hörer aus den News-Folgen, der Robin Kuczaurek. Und wir haben uns unterhalten und dann bist du dazu gekommen und hast sinngemäß so etwas gesagt. Also wir standen an so einem Bistrotisch wie Hallo Robin, schön dich zu treffen. Und besonders gut hat mir auch dein Auftritt letztens bei Insert Moin gefallen. Dann betretenes Schweigen am Tisch, weil ich glaube, sowohl Robin als auch ich wussten nicht, war das jetzt eine extrem clevere Art, hier die Knowledge-Bomb zu droppen? War das auf mich bezogen?
Nee, so clever bin ich nicht. So clever bin ich nicht. Nee, ich kenne den Robin einfach sehr gut, gerade auch über den DCP, wo wir wahrscheinlich später noch drüber reden werden. Und wir hatten uns halt kurz vorher in München gesehen und haben halt immer so diesen Umgang, dass wir aufeinander zugehen und einfach ohne Smalltalk direkt, weißt du, in Themen reingehen. Und ich hatte gerade an dem Morgen die News-Folge nachgeholt. Das ist deswegen noch so ganz, ganz frisch im Kopf. Tja, und mir war nicht bewusst, wer du bist.
Das haben wir dann auch festgestellt, aber ich fand es sehr witzig, weil dann der Robin, glaube ich, der hat in dem Moment den gleichen Gedanken gehabt wie ich. So dieses, hat sie jetzt den Daniel erkannt und spricht jetzt deswegen sofort Insert Moin an? Oder hat sie das nicht und weiß sie das gar nicht und ist das jetzt eigentlich irgendwie extrem awkward für alle Beteiligten? Und dann wusste auch keiner, was man da irgendwie sagen sollte. Und ich weiß gar nicht, wie wir es dann gelöst haben. Also wir haben es zumindest dann irgendwie geschafft, nochmal ohne Peinlichkeitssituation rauszukommen.
Ich glaube, wir haben es gelöst, indem du gesagt hast, oh, hast du das meinetwegen angesprochen, und ich ganz charmant gesagt habe, ich weiß nicht mal, wer du bist. Ich glaube, ich war richtig charmant.
Okay, dann war es doch noch peinlich für alle Beteiligten.
Ja, ich kann halt einfach, ich bin kein großer Freund von Networking, so von Smalltalk tatsächlich. Ich rede einfach gerne mit Leuten konkret über Sachen. Und deswegen dachte ich, ich spreche mit Robin direkt darüber. Und dass du dabei warst, ist eine glückliche Fügung gewesen.
Also es war auf jeden Fall tatsächlich lustig. Wir haben dann, glaube ich, noch kurz gerätselt, ob du es vielleicht gecheckt hättest, wenn ich was gesagt hätte, ob du mich da an der Stimme erkannt hättest, weil das passiert mir tatsächlich öfter mal, dass mich Leute an der Stimme erkennen.
Du hast, glaube ich, nicht geredet bis zu dem Zeitpunkt, oder zumindest nichts mit mir, deswegen hätte ich dich dann wahrscheinlich erkannt, ja.
Nee, ich hatte tatsächlich überhaupt nichts gesagt, weil du kamst einfach, zack, auf einmal warst du da, bist am Tisch gestanden und hast was zum Robin gesagt, und in dem Moment hat dann keiner was gesagt von uns, ich auch nicht, und ich hatte auch vorher da irgendwie jetzt nicht geredet, weil da, glaube ich, der Robin gerade was erzählt hat oder so. Und wie gesagt, wir haben dann überlegt, weil der nächste logische Schritt wäre ja wahrscheinlich gewesen, dass wir uns entweder vorstellen oder dass der Robin sagt, ach, hier, kennt ihr euch oder so, und dann hätte ich wahrscheinlich was gesagt, und dann hätte es sein können, dass das dann bei dir doch ein Licht aufgehen lässt. Aber ja. Gut, haben wir diese peinliche Geschichte schon mal auch für die Ewigkeit festgehalten. Das ist sehr ja das Schöne bei Internetgeschichten, dass sie dann nie wieder verschwinden und dieser Podcast jetzt für alle Ewigkeiten das festhält.
Ich weiß vor allem, dass ich Freunde haben werde, die mich morgen anrufen werden und beleidigen werden, warum ich dich nicht erkannt habe. Das wird großartig.
Ich habe aber ja tatsächlich, das muss ich zu deiner Verteidigung auch sagen, das eigentlich eher gelobt, weil ich bin ja durchaus nicht jemand, jemand, der viel Selfies postet und sich überall selbstdarstellerisch inszeniert im Internet. Und ich finde es durchaus ganz okay, wenn ich mich irgendwo auch so bewegen kann, Leute nicht sofort wissen, wer ich bin. Und deswegen ist das jetzt dir überhaupt nicht zum Vorwurf zu machen, dass du es nicht wusstest. Und woher solltest du es wissen? Deswegen, klar, Podcasts sind halt auch einfach ein akustisches Medium und da ist die Optik natürlich dann eher zweitrangig. Und deswegen kann man ja oft dann auch einfach gar nicht wissen, wer die Leute sind, weil man kein Gesicht dazu hat, weil man halt eben nur die Stimme bisher gehört hat. Also das heißt, wenn da dich jemand anruft, dann darfst du die sofort an mich weitervermitteln und dann erzähle ich denen aber mal was, was ich einbilden dir dafür einen Vorwurf zu machen. Also
werde ich machen.
Aber gut, lange Einleitung. Es soll natürlich jetzt nicht nur um peinliche Geschichten auf der Kurvades gehen, sondern wir haben uns für diesen Podcast verabredet, weil ich sehr interessant fand, was du so eigentlich da machst in der Games-Branche. Und ich das ja auch in diesem Podcast sehr gerne immer mache, dass ich einfach mal Leute einlade, die dann mal so ein bisschen erzählen, was sie so machen in der Games-Branche oder wo sie eigentlich Anknüpfungs- und Berührungspunkte mit der Games-Branche haben. Und du hast ja, wie man das so schön macht beim Networken, dann auch mir deine Visitenkarte gegeben und da lese ich jetzt einfach mal vor, also ich zitiere quasi, ja. Caroline Wendt, Projektmanagerin, Stiftung Digitale Spielkultur GmbH, steht da einfach drauf und das sorgt dafür, dass man sofort viele Fragen hat, nämlich fangen wir gleich mit der offensichtlichsten an, was ist denn überhaupt die Stiftung Digitale Spielkultur?
Wir sind eine Stiftung, die sich seit 2012 mit den gesellschaftlichen Potenzialen von Games beschäftigt. Wir wurden damals im selben Atemzug wie der Deutsche Computerspielpreis gegründet, mit der Idee, wenn es jemanden gibt, wie die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, der sich mit den Risiken beschäftigt, mit Jugendschutz, mit den Gefahren von Games, dann muss es eigentlich auch jemanden geben, der sich mit den Vorteilen und den Chancen beschäftigt. Und das sind, grob gesprochen, wir. Wir sind ein kleines Team in Berlin. Wir haben alle möglichen Arten von Projekte, die wir meistens mit Bundesministerien zusammen machen und arbeiten primär im Bereich Kultur, Bildung und Forschung.
Und warum heißt das Stiftung? Weil mit einer Stiftung verbinde ich jetzt immer was, wo reiche Leute keine Steuern zahlen wollen und deswegen eine Stiftung gründen, weil so kann man halt ein bisschen Steuern vermeiden, aber kann auch noch ein bisschen was Wohltätiges machen. Also das ist normalerweise das, was ich immer mit Stiftung verbinde.
Es wäre voll schön, wenn wir einen reichen Gönner hätten. Nee, es gibt grob gesprochen zwei Arten von Stiftungen. Einmal gibt es so Förderstiftungen und dann gibt es Stiftungen wie uns, die kein eigenes Stiftungskapital haben, sondern Projektstiftungen sind. Das heißt, wir haben auch einen Gesellschafter, das ist der Game, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche, das waren bis vor kurzem noch der Game und der Bio, jetzt ist es einer, der so eine Art Grundfinanzierung, also so Miete und so weiter leistet. Und alles, was wir dann wirklich personell und inhaltlich machen, wird durch die Projekte finanziert. Aber wir sind gemeinnützig. Wir sind eine GmbH. Das heißt, wir machen keinen Gewinn oder so.
Jetzt ist natürlich sofort die logische Anschlussfrage. Was machst du da als Projektmanagerin? Und jetzt sag bitte nicht, ich manage Projekte.
Ich manage Projekte. nein, also ich habe zwei Projekte, mit denen ich mich primär beschäftige. Das ist zum einen eine medienpädagogische Kompetenzplattform, wie das so schön heißt, für digitale Pädagogik mit Spielen. Die nennt sich Digitale Spielewelten. Da schauen wir uns an, wie man kommerzielle Spiele, also jetzt keine expliziten Lernsoftware, Serious Game Geschichten, im Unterricht einsetzen kann oder in der außerschulischen Bildung einsetzen kann. Also wir schauen zum Beispiel, wie kann man mit dem Level Editor von Portal 2 im Physikunterricht Schwerkräfte besprechen? Oder wie kann mit Life is Strange Ethikunterricht ein bisschen aufgepeppt werden? Das ist das eine, was ich mache. Und dann ist die zweite Rolle von mir, dass ich die 50% vom Awardbüro vom Deutschen Computerspielpreis bin. Wir sind zwei Leute. Mein Kollege Benjamin ist der Leiter vom Awardbüro. Der kümmert sich um die gesamten Geschichten mit dem Ministerium, mit dem Game, mit ganz viel mit diesen offiziellen Sachen und ich bin primär dafür da, mit den Einreichern und den Juroren zu kommunizieren, zu schauen, dass da alles irgendwie richtig läuft, die Jury-Sitzung mit vorzubereiten und so weiter und so fort. Und dann gibt's noch eine ganze Menge kleinere Geschichten. Wir hatten letztens ein Game Jam zum Thema Fake News in Berlin. Das habe ich dann auch mal mitgemacht oder so Delegationsreisen ins Ausland mit Entwicklern. Das sind dann aber immer temporäre Sachen.
Da ergeben sich jetzt gleich eine Menge Anschlussfragen, zum Beispiel auch Thema DCP, da kommen wir dann auf jeden Fall nochmal dazu. Aber bleiben wir vielleicht nochmal etwas allgemeiner. Das machst du dann wirklich Vollzeit, also das ist quasi dein Hauptberuf, der dich komplett auslastet.
Genau, das ist Vollzeit. Ich habe angefangen vor 4 Jahren tatsächlich aus dem Studium raus, weil ich ein Praktikum gebraucht habe. Und habe mich bei der Stiftung für ein Praktikum beworben, habe das auch gemacht. Und dann haben die mich direkt aus dem Master raus übernommen, was für mich sehr schön war. Als Politikwissenschaftler ist das ja auch immer nicht so sicher, einen Job zu kriegen. Und seitdem mache ich das Vollzeit.
Das stimmt, jetzt wo es Uber gibt, ist halt auch die Karriere als Taxifahrer nicht mehr so eine ganz sichere.
Ich fahre vor allem nicht so gerne Auto. Also das wäre halt, ich habe zwar extra einen Führerschein gemacht noch vor meinem Abschluss, aber bin ganz froh, dass ich nicht so viel brauche.
Sehr gut. Und sind dann auch die anderen da bei dir im Team oder in der ganzen Stiftung da Vollzeit angestellt? Oder habt ihr auch einfach dann wirklich so, wie du angefangen hast, viel studentische Hilfskräfte, die euch in so Projektphasen dann einfach aushelfen?
Na, also wir sind aktuell 4 vollzeitangestellte Projektmanager plus unsere Geschäftsführerin. Und demnächst kommen hoffentlich noch so, was man dann braucht, ne? Also eine PR-Stelle und so weiter dazu. Jetzt für Sachen wie den DCP zum Beispiel arbeiten wir ganz fest mit Studis zusammen, die dann auf Aushilfsbasis, wir nennen es ja neudeutsch Freelancer, ne? Auf Freelancer-Basis beim DCP uns unterstützen bei der Juryvorbereitung und so. Das ist dann aber immer nur bei einzelnen Projekten.
Warum ist jetzt wichtig, dass es da zum Beispiel jetzt eine Trennung zwischen dieser Stiftung Digitale Spielkultur und jetzt dem Gameverband gibt? Weil diese ganzen Sachen, die du geschildert hast, so ja, es ist unser Job auch so Spiele und Kultur als was Positives darzustellen und wir managen dann eben so Sachen wie den Computerspielpreis und vermitteln Reisen ins Ausland für deutsche Entwickler. Das sind ja eigentlich jetzt alles Sachen, wo ich sage, ja gut, das könnte ja auch so ein Branchenverband machen. Dazu bräuchte man die Stiftung ja nicht.
Es könnte er schon machen. Der Vorteil bei uns ist, dass wir da schon unabhängiger sind. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich gegenüber dem Game, sondern eher, dass der Game natürlich auch einen Vorstand hat, dass der Mitglieder hat, denen er auch irgendwie verpflichtet ist und dass viele Sachen auch einfach wirtschaftlich Sinn ergeben müssen. Also zum Beispiel Thema Rollenverteilung, das Thema Gamesförderung ist natürlich ganz klar ein Thema vom Game. Da mischen wir uns auch nicht ein, weil das ist, da haben wir nichts mit zu tun. Bei uns hat das alles eher einen Kulturfokus. Also wir machen den DCP zum Beispiel auch deshalb, weil wir den als Kulturpreis sehen und nicht nur als Förderpreis. Deswegen liegt der unter anderem beim Awardbüro mit bei uns. Und diese Delegationsreisen, das ist auch bei uns immer Kulturaustausch. Das machen wir mit dem Goethe-Institut zusammen. Das sind jetzt nicht die klassischen Reisen, wo wir Entwickler mit zur PAX nehmen.
Die heißen, glaube ich, dann immer Geschäftsanbahnungsreisen, weil da geht es wirklich darum, dass man da irgendwie Business macht und bei euch geht es einfach auch um den kulturellen Austausch, dass deutsche Indie-Entwickler halt auch einfach mal ein bisschen was über die brasilianische Indie-Szene lernen und dort vielleicht einfach Kontaktpunkte finden, aber nicht unbedingt mit dem direkten Hintergedanken, dass dann da sofort irgendwelche Publishing-Deals bei rausspringen.
Da müssen gar keine Deals bei rausspringen, da muss kein Cent irgendwie bei irgendwie umgesetzt werden. Uns geht's gut, wenn am Ende die Leute eine gute Zeit hatten, neue Connections gemacht haben und dann irgendwie Brasilien, Korea oder so kennengelernt haben. Und das ist dann auch, glaube ich, so ein bisschen die Trennung zum Game. Also wir arbeiten bei vielen Sachen auch sehr eng zusammen, aber wir haben halt nicht diesen Wirtschaftsfokus und wir sind kein Mitgliedsunternehmen oder so verpflichtet dahingehend.
Mit wem hast du dann tatsächlich in deinem Berufsalltag so am meisten Kontakt? Also gehört da auch Kontakt zu Politikern dann mit zu deinem täglichen Geschäft, weil die zum Beispiel jetzt sagen, ja, ich möchte mich da mal informieren oder ich muss demnächst irgendwie eine Rede halten und ich brauche da Info über die Spielebranche oder können sie mir da irgendwie mit Recherchematerialien aushelfen oder sind es dann doch eher die Indie-Entwickler, die halt sich für solche Reisen interessieren oder auch Lehrer, könnte ich mir jetzt vorstellen, weil du hast ja auch gesagt, Unterrichtsmaterialien und sowas ist auch da bei euch was. Also rufen da dann irgendwie Lehrer an, die sagen, oh, ich würde total gern mal irgendwie was über Minecraft erfahren, weil meine Kids in der Schule, die reden da die ganze Zeit davon und ich weiß überhaupt nicht, wie ich dem begegnen soll. Kann ich da bei euch irgendwie dann Material dazu finden?
Ja, also tatsächlich ist es echt bunt gemischt. Also beim DCP habe ich tatsächlich primär mit Entwicklern zu tun. und da dann durch die Bank weg, also alles von, ich will jetzt keine Namen nennen, aber alles vom Einmann-Indie-Studio in Deutschland bis zum großen Publisher international und der deutschen Dependance, so alles. Dann über die Jury natürlich ganz viel mit Journalisten, Games-Journalisten auch viel, weshalb es für mich umso peinlicher ist, dass ich dich nicht erkannt habe. so Branchenpersonal. Und dann über das andere Projekt, aber gleichzeitig auch mit Lehrerfortbildungszentren, Pädagogen, Medienpädagogen, und dann auch ganz viel mit Landesmedienanstalten zum Beispiel, weil die sich jetzt auch alle aufstellen mit Digitalisierung, ne? Schönes neues Schlagwort. Die merken jetzt, sie müssen was tun. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Jetzt werden sie alle wach und merken, dass es da ein bisschen Aufholbedarf gibt. Mit denen habe ich gerade sehr viel zu tun. Und natürlich auch sehr, sehr viel mit Bundesministerien. Jetzt ist natürlich die Dorothee Bär bei uns lange Juryvorsitzende gewesen, aber ich habe primär mit ihren Mitarbeitern zu tun gehabt. Also ganz, ganz selten dann wirklich mit den obersten Tieren.
Also es sind dann eher die Sekretäre von den Politikern, die sagen, mein Chef muss nächste Woche eine Rede halten und könnt ihr nicht ein paar Gags über Mario Kart aufschreiben?
Ich würde gerne mal, also das mag ich am liebsten, ich würde gerne mal was über Frauen wissen. Das werde ich ganz oft gefragt. Okay, ein bisschen spezifischer gerne. Aber das kommt tatsächlich oft. Ich würde gerne mal was zum Thema Gender machen und du bist doch eine Frau. Aber auch so Bildungskram. Ja, hier, wir müssen was mit digitalen Medien machen. Spiele sind da doch digital. Erzählen Sie mir bitte was dazu. Das kriegt man auch öfter. Aber es ist ganz schön, weil in sich zeigen sie ja nur Interesse und dann freue ich mich immer, ihnen was erzählen zu können.
Die Linda, die war ja auch letztens mal bei uns hier zu Gast und hat da so zu diesem ganzen Frauen in der Branche und sowas, weil sie ja auch diese Femdev-Meetups da irgendwie organisiert und die hat auch geschildert, dass das sehr oft vorkommt, dass sie so, ja, wir brauchen noch eine Frau als Speakerin, so kannst du da was machen?
Ja, wenn Speaker wäre, wäre ja schön. Ich habe jetzt schon mehrfach Anfragen bekommen für, wir haben einen Panel, wir brauchen noch eine Frau, willst du nicht moderieren?
Okay.
Also, ne, also dass man da nicht mal inhaltlich was beiträgt, sondern dann sich anhört, was die Männer zu sagen haben. Wobei mich an sich das ja nicht stört, aber es ist halt schon echt auffällig oft.
Ja, aber das hat sie ja auch so ein bisschen bestätigt, so dieses, manchmal würde sie sich wünschen, die Leute würden auch einfach das honorieren, was sie halt auch beruflich macht. Ich meine, sie ist immerhin Producerin bei Blue. Ja. Und dort halt in dieser Rolle auch wirklich in der Branche arbeitend unterwegs und eben nicht nur als Frau halt einfach da, damit man auch bei Blue Byte sagen kann, ah ja, guck mal, wir haben hier eine Frau, die haben wir bei Bedarf, steht die bereit und wenn man die buchen möchte, dann kann man die einfach in ihrer Rolle als Frau buchen, damit sie dann auf irgendeinem Panel sitzen kann.
Ja, ich würde halt auch gerne mal was über die kulturelle Relevanz von Games sagen oder über Hellblade sprechen oder so, aber nicht immer nur über das Thema Frauen in Spielen oder halt Frauen in der Branche, weil das ist halt alt. Ich würde gerne mal über Inhalte reden.
Das kann ich absolut nachvollziehen, deswegen versuchen wir jetzt auch schnell wieder aus diesem Fahrwasser rausgekommen, weil ich habe dich ja tatsächlich jetzt nicht primär wegen deiner Rolle als Frau eingeladen, sondern damit du mir inhaltlich auch was über die ganzen Sachen erzählst, die du machst. Und unter anderem kam ja auch das Stichwort DCP. Das heißt, wenn es beim DCP wieder einen Skandal gibt, dann wissen wir jetzt, wer da dran schuld ist.
Ich bin schuld an allen Sachen, genau. Also einfach direkt an mich eine Mail schreiben. ja, ich weiß, es gibt immer wieder Skandälchen und Sachen. Es ist halt leider alles nicht so einfach mit der Kommunikation zum DCP, aber ich mache den Job tatsächlich sehr gerne. Willst du auf was Bestimmtes hinaus? Soll ich erstmal allgemein erzählen, was ich da genau mache?
Du kannst gerne mal erzählen, was du da beim DCP machst und wie dann auch tatsächlich solche Probleme, weil ich meine, wie gesagt, Skandale und Skandälchen gibt es ja noch und nöcher beim DCP, da könnten wir wahrscheinlich die nächste Stunde Sendezeit mitfüllen, um das alles auseinander zu klamüsern.
Oder zwei oder drei.
Nein, wie muss ich mir das denn konkret in der Praxis vorstellen? Also kannst du auch wirklich einfach mal für Dummies erklären? Ich habe da natürlich deutlich mehr Einblick, weil ich das halt natürlich auch das Ganze beruflich dann verfolge. Aber ich glaube, viele Leute, und damit meine ich jetzt eben auch konkret die Zuhörer, die wissen, ja, da gibt's halt einmal im Jahr so einen Preis und da gewinnt dann halt irgendein deutsches, kulturell wertvolles Spiel, was man dann im seltensten Fall vorher gehört hat oder eben
Also, die Vorbereitungen für den nächsten DCP laufen jetzt schon wieder. Es ist also immer wirklich ein sehr langfristiges Ding. Da gibt es gewisse Vereinbarungen, Regularien und so weiter. Die machen die Träger vom Preis. Das ist der Game und das ist aktuell das BMVI, also das Bundesverkehrsministerium. Für digitale Infrastruktur. Deswegen sitzen wir da ja. Dann geht es im Dezember ungefähr los, dass die Einreichung aufgemacht wird. Das bedeutet, dass alle Spiele, die nach Teilnahmebedingungen befähigt sind, mitzumachen, das klingt jetzt alles sehr bürokratisch, das Spiel bei uns einreichen können. Da werden Grundinformationen abgefragt, Titel vom Spiel, Publisher, Entwickler, was ist das Genre, was ist die Spielbeschreibung und dann tatsächlich halt auch Spielekopien oder Spielekeys, damit wir das auch sichten können, also testen können. So, die Einreichphase geht meistens so grob 2 Monate, also immer so Anfang Dezember bis Ende Januar. Dann haben wir diese Studenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind gleichzeitig die, die für die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle auch die Gremiensitzung vorbereiten. Das heißt, die sind geprobt da drin, Spiele zu sichten, unter Stress auf Merkmale zu achten und so weiter. Die bereiten die Spiele für uns auch vor und testen, dass das technisch alles funktioniert, dass das Spiel irgendwie zum Laufen zu bringen ist und bereiten dann gemeinsam mit uns die Jury-Sitzung vor. Das ist dann aufgeteilt in 2 Jury-Sitzungen, einmal in eine Fach-Jury-Sitzung. Da ist dann wirklich Fachbranchenpersonal anwesend, also Publisher, Entwickler, Games-Journalismus, Games-PR, Professoren, Professorinnen, ich sollte mal anfangen zu gendern, Professorinnen und Professoren aus der Games-Branche oder aus relevanten Feldern, 40 an der Zahl, die dann aufgeteilt in ihre Kategorien mit jeweils einer dieser USK-Studenten ihre Kategorien durchsprechen. Das heißt, alle Einreichungen, die für eine Kategorie vorhanden sind, werden dann dort an einem Tag angespielt, durchgesprochen, besprochen, bis es am Ende nur noch 3 Spiele gibt. Das sind dann die 3 Nominierten. Dann gibt es nochmal eine ungefähre Zeit, 2 bis 3 Wochen, bis zur Hauptjury-Sitzung. Da wird dann von der Hauptjury ausgewählt, wer von diesen 3 nominierten Spielen tatsächlich gewinnt. Hauptjury sind 20 Vertreter aus den Fachgruppen, plus aktuell 15 Externe. Das sind dann tatsächlich 2 Bundestagsabgeordnete, aber auch jemand, also Olaf Zimmermann zum Beispiel, das ist der Vorsitzende vom Deutschen Kulturrat. Dieses Jahr war Peter Smits dabei, also hier von PietSmiet. Wir hatten aber auch schon den Gronkh dabei und so weiter und generell so Stars und Sternchen. Ich sag's jetzt mal ganz, ganz normal, Stars und Sternchen dabei. So, genau, die besprechen dann in einer ganztägigen Jury-Sitzung alle Nominierten nochmal pro Kategorie, die werden dann nochmal vorgestellt und dann entscheiden sie zusätzlich zu diesen Nominierten, die ihnen von der Fachjury vorgegeben wurden, komplett über die Nominierten und Sieger bei Bestes deutsches Spiel und Bestes internationales Spiel und über den Sonderpreis der Jury. Und da dürfen die Juroren dann auch tatsächlich eigene Vorschläge einreichen im Vorfeld, die dann da besprochen werden. Das ist ganz grob zusammengefasst, der Prozess.
Man merkt, du verstehst dein Handwerk, weil wenn man dich kurz fragt, erklär mal, wie das mit dem DCP läuft, dann kannst du das quasi aus dem Ärmel schütteln. Und wahrscheinlich, wenn man dich nachts weckt, wie man immer früher in der Schule so gesagt hat, wenn man dich nachts um 3 weckt, dann musst du das runterbeten können, wie das funktioniert.
Wenn man mich nachts um 3 anruft und fragt, wo findet man in Teilnahmebedingungen was zu Nachwuchskonzepten, sage ich Kapitel 5. So, ungefähr so, ja. Genau. Und dann ist es halt das Problem, dass, weil ich diesen Job wirklich sehr, sehr gerne mache, es natürlich umso frustrierender ist, wenn es dann Skandale und Skandälchen gibt. So. Und dann gibt es natürlich gewisse Sachen, über die man nicht sprechen kann. Ich unterzeichne ja auch eine NDA, also ich kann halt auch nicht über alles reden. Und meistens wären es gar keine Skandale, wenn man über alles offen reden könnte. So, das ist ein Problem.
Das war nämlich auch genau das, was Manu und ich damals in unserer News-Folge, wo wir das alles mal auseinanderklamüsert haben, warum auch jetzt dann zum Beispiel The Search nichts gewonnen hat, beziehungsweise nicht mal nominiert war. Das war ja eigentlich der Aufreger, ob die dann jetzt was gewinnen oder so. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da war auch bei uns irgendwie dann im Nachhinein so, naja, irgendwie können wir jetzt nachvollziehen, warum die nichts gewonnen haben. Das ist halt einfach blöd gelaufen. Da gibt's jetzt eigentlich auch gar keinen Schuldigen, sondern das ist jetzt irgendwie halt mal so gewesen. Und man hat aber daraufhin ja auch die Regularien geändert. Man lernt ja auch dazu. Und eigentlich ist jetzt gar kein großer Skandal irgendwie da, dass man jetzt da irgendwie sagt, ah, da hat die irgendjemand eine Agenda oder das Search sollte nicht gewinnen oder so eine große Verschwörung. Das gab's eigentlich gar nicht. Aber das Problem war eben, dass das gar nicht kommuniziert wurde. Also man hätte dieses ganze Problem von vornherein deutlich leichter entschärfen können und diese ganze Spekulation, die dann auch in der Branche aufgetaucht ist, hätte man komplett von vornherein verhindern können, indem man einfach offen und klar das kommuniziert hätte. Und ja, da möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt deine oder eure Schuld ist, sondern das scheint ja wohl auch dann irgendwie so ein bisschen dann in den ganzen Regelungen zum DCP, weil ich frage mich schon, warum man da zum Beispiel auch ein NDA unterschreiben muss, weil im Grunde könnte man das doch alles öffentlich kommunizieren, was da passiert, oder?
Und da komme ich jetzt wieder so ein bisschen in die Verteidigungsrolle auch von den Einreichern. Es durchaus Einreicher gibt, die nicht wollen, dass kommuniziert wird, dass sie eingereicht haben, wenn sie nichts kriegen. Das gibt es tatsächlich. Ich werde jetzt selbstverständlich keine Namen nennen, weil das irgendwie ne ad absurdum und so. Aber es gibt Leute, die wollen halt nur kommuniziert werden im Zusammenhang mit dem DCP, wenn sie gewinnen. Dann ist es schon wieder die Frage, darf ich jetzt zum Beispiel bei The Search, das ist jetzt alles öffentlich mehr oder weniger geklärt worden, aber ich konnte zum Beispiel eigentlich laut der NDA, die ich unterschreiben musste, nicht sagen, Leute, regt euch mal nicht so auf, es war die und die Version eingereicht. Oder auch in Vorjahren hatten wir schon Diskussionen, zum Beispiel bei internationalen Kategorien. Warum wurde Indie-Spiel XY nicht ausgezeichnet oder nominiert? Wo ich dann auch nicht einfach sagen kann, weil es nicht eingereicht wurde. So, weil wir können bei diesem Preis ja auch wirklich nur Spiele auszeichnen, wo explizit jemand uns gesagt hat, das reichen wir ein. Und das sind halt so Sachen, darüber können wir leider dann halt nicht reden.
Ist zum Beispiel nachvollziehbar, weil ich glaube, in diesem Jahr gab es den Preis für bestes internationales Multiplayer-Spiel dann auch für Widget. Ob das jetzt inhaltlich gewinnen kann oder sollte, das möchte ich überhaupt nicht beurteilen, weil da kann ich mir kein qualitatives Urteil bilden, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber da kam dann immer wieder die Frage so, warum gewinnt denn da nicht irgendwie Fortnite oder PUBG oder sonst was? Das sind doch viel erfolgreichere Spiele. Aber da sind wir wahrscheinlich genau, und da musst du jetzt gar nichts dazu sagen, weil du ja dann wahrscheinlich dein NDA brechen würdest.
Ich nicke einfach stumm in mein Mikro. Niemand sieht es.
Da muss man halt sagen, ja gut, die waren halt nicht eingereicht, weil Fortnite ist halt ein Spiel von einem US-Entwickler. PUBG ist, glaube ich, offiziell südkoreanisch oder sowas.
Genau, PUBG ist südkoreanisch. Jetzt, wir bleiben mal bei den Indies und das sage ich jetzt ohne Kontext, aber Divinity Original Sin 2 zum Beispiel ist ja auch nicht deutsch, hat keine deutsche Dependance. Hellblade ist ein britischer Indie und dann sind wir an der Hürde, dass der DCP auf Deutsch ist komplett. Was man natürlich verstehen kann, weil es ja auch um deutsche Steuergelder geht. Deswegen ist auch die Einreichung komplett auf Deutsch, weil es halt von einem deutschen Ministerium finanziert wird. Und dann muss man sich einfach überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass internationale Indies A vom DCP überhaupt wissen? Weil, ne? Wie relevant ist er aktuell noch im Vergleich zu den BAFTA Game Awards oder so? Und dann auch noch jemanden im Team haben, der die Einreichung auf Deutsch machen kann. Wenn mir jemand schreibt, und das passiert tatsächlich jedes Jahr ein paar Mal auf Englisch und sagt, hier, kannst du mir helfen, dann führe ich sie da auch wirklich 1:1 auf Englisch durch. Aber die Eigeninitiative müsste dann halt erstmal kommen.
Und die Frage ist natürlich, ob das irgendwie einen südkoreanischen Publisher groß kratzt, ob er jetzt bei einem deutschen Computerspielpreis irgendwas gewinnt, weil es ist ja nicht mal dotiert, das Internationale. Klar. Das heißt, der kriegt da nicht mal Geld. Das Einzige, was halt vielleicht nett ist, dass man sich halt irgendwie noch einen Preis ins Regal stellen kann, aber auch dort würde ich jetzt wahrscheinlich andersrum genauso behaupten, die wenigsten deutschen Entwickler reichen ihr Spiel beim südkoreanischen Spielepreis, falls es sowas gibt, aber ich gehe davon aus, dass es da auch sowas gibt, ein. Also da sind wir dann wieder in der gleichen Sache und das ist dann eben nicht immer einfach nur eine Verschwörung oder ach, die dumme Jury, die da wieder irgendwelche Scheißspiele ausgewählt hat, sondern die können natürlich auch nur das auswählen, was eingereicht wurde. Und wenn halt dann solche Spiele vielleicht erfolgreich sind, dann wären sie durchaus Material, was man vielleicht als Jury sogar mit einer Nominierung bedenken würde gerne. Aber es geht halt nicht, weil man es halt nicht vorliegen hat. Und dann kann man es nicht einfach aus heiterem Himmel nominieren.
Genau, und da kommen auch noch zwei andere Sachen dazu. Also zum einen ist natürlich der Anspruch an eine Jury, objektiv zu sein. Aber das wissen wir alle, dass niemand komplett objektiv ist. Und natürlich gibt es Kriterien für den Preis, nach denen Sachen ausgewählt werden sollen. Aber am Ende spielt natürlich auch immer der persönliche Geschmack von den Juroren eine Rolle. Und dann kann es halt auch passieren, dass wenn du 4 fantastische Spiele hast, die in die Auswahl kommen könnten, dass dann am Ende das letzte Quäntchen der persönliche Geschmack von der Jury ist. Das lässt sich halt leider gar nicht ausschließen. Zumindest, also wir sind offen für Vorschläge, falls es das doch gibt, aber ich glaube nicht. Und dann gibt's auch oft so die Frage, warum ist denn Spiel XY bei Game Design nominiert und nicht bei Inszenierung, wo es eher besser hingehört? Das liegt ganz einfach daran, dass wir verschiedene Fachgruppen haben, die auf der Jury-Sitzung absichtlich nicht an einem Tisch sitzen. Ne? Also die sitzen tatsächlich an separierten Tischen, damit sie sich A, nicht reinquatschen lassen und B, nicht sowas sagen wie, ach guck mal, die haben das jetzt schon nominiert, dann können wir das bei uns rauslassen. Das könnte ja auch sein, ne? Wenn du hast, ein Spiel ist schon nominiert und du überlegst noch zwischen 4. Könnte es ja dann sein, dass du beeinflusst wirst. Und dann passiert es tatsächlich manchmal, dass eine Jurygruppe ein Spiel eliminiert hat, obwohl es bei ihnen vielleicht gut hinpassen würde, einfach weil sie diesen Input der anderen Jurygruppen nicht hatten.
Auch das wieder eine interessante Information, die man halt als Außenstehender überhaupt nicht irgendwie mitbekommt, weil es da keinen Einblick gibt. Also das heißt, bleibe grundsätzlich, auch wenn ich das überhaupt nicht jetzt irgendwie an dir und deiner Person festmachen möchte, an meiner grundsätzlichen Kritik, dass ich finde, gerade weil da eben ein Ministerium drin sitzt und an eine öffentliche Einrichtung beim Ministerium, habe ich einfach höhere Ansprüche als an jetzt eine private Einrichtung, wo ich jetzt sage, keine Ahnung, wenn irgendwie ein privater Verein oder Verband oder sonst was irgendwelche Preise vergibt.
Also ich nenne jetzt einfach mal unsere guten Freunde vom Deutschen Entwicklerpreis, damit du den Vergleich nicht machen musst. Da ist natürlich klar, dass die andere Kriterien haben müssten und sollten als ein öffentlich geförderter Preis wie der DCP.
Ich wollte eigentlich den Echo tatsächlich nennen, weil das ein Preis ist, der vom Musikverband vergeben wird. Und in dem Musikverband sitzen halt die ganzen großen Musiklabels drin und das sind private Unternehmen. Und wem der Musikverband gerne einen Preis geben möchte, welchem Rapper, das ist erstmal jetzt ihnen überlassen. Und da sage ich halt, klar, wenn das Ganze dann halt irgendwie total negativ in die Schlagzeilen gerät, dann muss man halt diese Suppe auch auslöffeln. Das habt ihr euch dann lieber Musikverband auch selbst eingebrockt. Aber tendenziell dürfen die erstmal machen, was sie wollen, weil der Echo ist jetzt kein irgendwie Preis, der irgendwie vom deutschen Bundesministerium oder vom Kulturministerium oder sowas mitgetragen wird und auch verliehen wird, wo ich dann sage, Moment, sobald da ein Ministerium drin sitzt, ist das eine öffentliche Einrichtung, sobald da Steuergelder irgendwie für irgendwas rausgegeben werden, habe ich da ein ganz anderes Recht als Bürger zu erfahren, was da hinter den Kulissen los ist, weil es ist halt mein Steuergeld und das war jetzt eben der Vergleich, aber du hast recht, der Deutsche Entwicklerpreis, der im Grunde ja auch eine private Veranstaltung ist natürlich auch ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, den darf man eigentlich nicht reinreden. Man kann halt sagen, ich finde den Preis scheiße und ich unterstütze ihn nicht und ich finde es blöd. Das Recht hat sich jeder dann irgendwie da auch das rauszunehmen, aber da kann man halt nichts machen, weil wie Privatleute den Preis verleihen, da hat man keinen Anspruch drauf irgendwie.
Und generell ist Kritik ja auch nicht per se was Schlechtes, ne? Also es gibt ja Sachen, die wurden gerade deswegen verbessert, weil es oft kritisiert wurde. Ich weiß, diese Spielspaßdebatte müssen wir eigentlich gar nicht mehr aufmachen, aber dass das zum Beispiel auch zu einem Kriterium gemacht wurde vor, ich glaube, 4 Jahren war das. Also als ich angefangen habe, war es schon eins. Aber es war ja nicht immer ein Kriterium beim DCP, dass das Spiel auch einfach Spaß machen kann. Das sind ja Sachen, die auch durch diese Kritik dann verändert wurden. Von daher finde ich Kritik am DCP erstmal per se nicht schlimm. Ich würde ihn wahrscheinlich auch selber sehr, sehr heftig kritisieren in einigen Aspekten oder hätte es in der Vergangenheit gemacht. Es ist halt immer dieses zweischneidige Schwert. Man arbeitet sehr hart und sehr lange dafür und dann ist man froh, dass Ergebnisse kommuniziert werden und dann wird halt immer nur drauf rumgehackt.
Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch einfach die Prellböcke da seid, weil wenn irgendwas schiefläuft, dann sagt das Ministerium, was hat denn hier das Awardbüro wieder gemacht, die Presse hackt drauf rum, die Leute in der Jury hacken drauf rum, weil die vielleicht sagen, was habt ihr uns denn da für blöde Spiele hingelegt, die wir nominieren sollen?
Ach, auf die Jury lasse ich nichts kommen, die Jury ist fantastisch, also das meine ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich die Jury tatsächlich großartig finde, also auf die, die verteidige ich auch immer, falls mal jemand unfaire Kritik hat, weil das eigentlich unglaublich kompetente Leute sind. Und ich bin ja in den Jury-Sitzungen nun seit 4 Jahren immer dabei und da wird teilweise echt fantastisch diskutiert und die tun sich ja auch schwer damit. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen lustig, wenn dann da irgendwelche Verschwörungstheorien gesehen werden, weil das irgendwie die letzten Leute wären, denen ich zutrauen würde, ein Spiel nicht auszuzeichnen. Keine Ahnung. Grund XY, Verschwörungstheorie hier, jetzt. So, weißt du? Aber klar, also es macht es halt immer ein bisschen schwerer, wenn man ein Informationsungleichgewicht hat. Ich sag's mal diplomatisch.
Genau, das ist es nämlich wahrscheinlich. Also das war ja auch dann, und so schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis zu dem Anfang, da geht's halt auch einfach oft darum, man könnte halt solche Kritik oder Verschwörungstheorien im Grunde gleich im Keim ersticken, wenn man das deutlich offen machen könnte. Aber ich finde, du hast jetzt auch gute Beispiele nahegelegt, warum auch totale Transparenz einfach manchmal nicht möglich ist, weil eben das dann auch eben die Publisher nicht wollen, weil die sagen, ja, ich will aber nicht, dass ich da irgendwie meine Spiele alle einreiche und dann werde ich nirgendwo nominiert und dann werde ich ja auch zum Gespött der Branche und deswegen gibt es dann auch dann
ja, weil
gute Gründe.
So kann man halt immer noch sich offen halten, dass man nicht eingereicht hat und sonst hätte man ja gewonnen.
Ja, ne? So wie ich beim Deutschen Medienpreis habe ich ja das gewonnen. Auch gemacht, da habe ich auch einfach erzählt, ich habe gar nichts eingereicht, deswegen ist das nicht. Ja, ja. Aber ich habe tatsächlich nichts eingereicht, kann ich an der Stelle sagen, aber ich wusste ja, dass Micha was eingereicht hat und der war ja dann auch prompt nominiert. Also das heißt, da habe ich es Micha aber doch einfach an der Stelle dann gegönnt. Und aber klar, da war es ja auch so, da habe ich es ja selber mitbekommen, wie das dann abläuft. Da weiß man halt auch nicht, wer da alles was eingereicht hat und auch es wurde nicht öffentlich gemacht, wer was eingereicht hat und vielleicht wollten das halt auch dann eben, wie gesagt, irgendwelche Journalisten, Podcaster oder YouTuber oder so nicht, dass bekannt wird, dass sie was eingereicht haben oder nicht nominiert wurden und es hat sicherlich auch gute Argumente, warum man das dann halt doch ein bisschen verdeckter macht.
Wobei wir uns schon überlegen, also ich sag jetzt noch nichts Konkretes, aber ob man das irgendwie an einigen Stellen transparenter machen kann, wir sind da ja auch immer lernwillig. Also vielleicht wird es nächstes Jahr Änderungen geben, mal schauen.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, wie man so schön sagt. Und es muss halt immer auch einmal erstmal schief gehen. Und das hat man jetzt halt auch in diesem Search-Beispiel gesehen, wo eigentlich niemand so wirklich richtig die komplette Schuld trug, sondern an allen Ecken und Kanten ist irgendwie so ein bisschen was schiefgegangen, sei es in der Einreichungsmodalität, sei es irgendwie in der Kommunikation und im Endeffekt hat es dann zu einem riesen Shitstorm geführt, der eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen wäre, aber der jetzt zum Glück dafür gesorgt hat, dass die Regularien fürs nächste Jahr geändert werden und das vielleicht dann auch einfach jetzt vielleicht das Search nichts mehr nützt, aber zumindest können sie dann stolz sein, dass sie sagen, naja, zumindest haben wir den Preis insgesamt, wir waren halt jetzt das Opfer dieser ganzen Nummer, dann doch zu etwas Besserem gemacht.
Und es ist ja nicht so, als gäbe es eine Verschwörung gegen Deck 13. Also mit Lords of the Fallen damals haben sie ja auch gut abgeräumt. Eben. Wir mögen Deck 13 ja persönlich sehr gerne.
Wunderbar. Gut, dann vielleicht noch mal so eine letzte Abschlussfrage. Was müsste man denn irgendwie mitbringen? Du hast jetzt schon gesagt, Politikstudium ist wahrscheinlich völlig verkehrt. Aber wenn man tatsächlich auch sowas machen will, und würdest du dich im Prinzip so als Funktionärin bezeichnen? Oder was sagst du immer, wenn du gefragt wirst, was du eigentlich beruflich machst für Leute, die an Bistrotischen neben dir stehen und nicht wissen, wer du bist?
Das kommt auf den Kontext an. Meiner Mama sage ich mach was mit Spielen. Das ist das Einfachste. Tatsächlich mache ich, was mache ich denn? Ja, es ist, danke, existenzielle Frage. nein, also ich bin Projektmanagerin für Kulturprojekte, so Kultur- und Bildungsarbeit. Und dann kommen sowieso die Fragen, in welchem Bereich denn? Und dann sagt man Games und je nach Gesprächspartner ist dann das Thema gegessen oder man holt dann halt sehr weit aus. So. Ansonsten sind wir durch Zufall sehr, sehr sozialwissenschaftlerlastig. Also ich bin Politikwissenschaftlerin, meine Chefin ist eine und zwei meiner Kollegen auch. Das ist aber eher Zufall oder weil wir sonst nirgendwo hinkommen. Es hängt aber wirklich sehr von den Projekten ab. Also es nochmal kurz so vielleicht als letztes. Wir überlegen uns ja immer Dinge, die man machen sollte mit Games und schreiben dann Projektanträge selber, die wir bei den Ministerien einreichen. Und da sind dann auch manchmal Sachen dabei, für die wir Ingenieure gebrauchen könnten oder Entwickler gebrauchen könnten. Und es ist halt eher Zufall, dass wir alle Politikwissenschaftler aktuell sind.
Falls das ein Trost für deine Kollegen und dich sein sollte, man kann als Diplom-Soziologe und ich bin ja dann quasi auch Sozialwissenschaftler, oder nicht nur quasi, kann man auch nur unerfolgreiche Podcasts machen. Also das heißt, dieser Karriereweg steht einem auch noch offen.
Ja, ansonsten muss man bei uns tatsächlich Leidenschaft für Spiele haben. So, also weil sonst geht der Job nicht. Man kann Leuten nicht erzählen, oder nur sehr schwer zumindest erzählen, wie toll Spiele sind, wenn man davon nicht selbst überzeugt ist. Also wir sind tatsächlich alle überzeugte Gamer schon vorher gewesen und jetzt eher noch mehr als vorher. Das ist also ein Pluspunkt.
Das wahrscheinlich sogar Voraussetzung, würde ich sagen. Also ich glaube, es wird einem wahrscheinlich schwer fallen. Also gut, solche Leute mag es ja geben, solche Lobbyisten oder so, die das dann egal ist, die sagen, ob ich jetzt Atomraketen, Panzer oder keine Ahnung, Medizinprodukte verkaufe, ist mir eigentlich wurscht. Ich kann das für alles machen. Da glaube ich tatsächlich, dass man im Games-Bereich schon immer noch einen Grund Begeisterung für Games mitbringen muss.
Es macht zumindest auch die Kommunikation mit Entwicklern so einfacher, wenn man da glaubwürdiger ist. Also wir haben auf unserer Homepage auch tatsächlich, wir haben wie jede Stiftung oder so einen Über-uns-Bereich, wo wir uns vorstellen und da müssen wir auch unsere, also was heißt müssen, aber wir listen alle unsere Top 10 Lieblingsspiele auf. Das gehört halt bei uns einfach dazu.
Wunderbar, dann haben wir jetzt doch viel, viel länger geredet als eigentlich geplant. Ich dachte mir so, naja, wenn wir da jetzt so 20 Minuten ein bisschen was über deinen Beruf da bei der Stiftung erzählen, dann haben wir schon recht viel geredet, aber der ganze große DCP-Teil war dann doch zu interessant, um das abzuwürgen. Das war jetzt wirklich auch mal interessanter, weil mal die andere Seite, also mal die Organisatoren zu kennen, weil sonst, klar, kennt man halt die Entwicklerseite oder man kriegt halt die Presseseite mit oder so, aber mal wirklich jemanden, der da mit handfester Arbeit beim DCP beschäftigt ist, habe ich dann bisher auch noch nicht gesprochen. Deswegen war das auch für mich jetzt nochmal sehr erhellend. Deswegen vielen Dank von mir persönlich da nochmal.
Das freut mich, freut mich. Ich bin immer gerne für sowas zu haben.
Dann würde ich sagen, wer da irgendwie weiter verfolgen will, was du machst, man kann dir als @koschi_90 auf Twitter folgen. Da kriegt man alle Infos. Ja. Die Stiftung Digitale Spielkultur hat natürlich auch eine Webseite, die man im Blogpost nochmal verlinkt findet. Da kann man dann auch nochmal Infos rausfinden. Und dann würde ich sagen, abschließend bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für den peinlichen Moment in Berlin und vielen Dank, dass du dir jetzt nochmal so lange Zeit genommen hast für den Podcast.
Ja, danke dir, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne. Alles klar, dann einen schönen Tag dir noch und gerne bis bald mal wieder.
Dir auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao.